Herzlich willkommen im Museum der Papierherstellung in Bad Reinerz zu unserer gemeinsamen Reise durch die faszinierende Geschichte des Papiers. Das Museum befindet sich in einer weltweit einzigartigen Papiermühle, die als historisches Denkmal eingetragen ist. Das Bauwerk soll auch Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes finden. Schon vor dem Jahr 1562, als das Glatzerland zum Königreich Böhmen gehörte, wurde an dieser Stelle mit dem Schöpfen hochwertigen Papiers begonnen. Diese Tradition wird bis zum heutigen Tage fortgesetzt, wovon wir uns am Ende des Rundganges überzeugen werden. Wir beginnen unseren Rundgang im Vorraum der Mühle. Diesen erreichen wir über eine Brücke, unter der die Weißtritz fließt, und einen achteckigen Pavillon mit Kuppel. Die ausgefallene Form dieses Bauwerks, die Merkmale höfischer Architektur aufweist und mit dem Bauschmuck des Hauptgebäudes der Papiermühle harmoniert, verrät schon, dass es sich nicht nur um eine Produktionsstätte, sondern auch den repräsentativen Wohnsitz ihrer Besitzer handelte. Im Vorraum begegnen uns die Vertreter zweier Reinerzer Papiermüllerfamilien. Sie schauen von den Originalporträts an den Wänden auf uns herab. Die ehrwürdigen Männer in schwarzer Tracht auf den beiden ersten Gemälden von links sind Mitglieder der Familie Kretschmer. Ihnen gehörte die Papiermühle fast 150 Jahre lang, von der Mitte des 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Nach einem verheerenden Hochwasser bauten sie sie wieder auf und brachten die Reinerzer Erzeugnisse zu Ansehen. Die Kretschmers wurden zur Elite des Ortes. Kaiser Rudolf II. Von Habsburg verlieh ihnen ein Wappen und später den Adelstitel. Auf den drei folgenden Porträts sehen wir Angehörige der Familie Heller-Ossendorf, denen die Papiermühle im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte. In dieser Zeit wurde die Mühle ausgebaut und modernisiert. Ihre Eigentümer wurden vom preußischen Herrscherhaus zu königlichen Hoflieferanten ernannt. Nach den Heller-Ossendorf übernahm die Familie Wier die Mühle und führte sie bis in die 1930er Jahre. Doch von ihr erzähle ich später. Gehen wir jetzt vom Vorraum in den ersten Ausstellungsraum. Wir nehmen dazu die Tür gegenüber der Kasse. Raum 1. Wir sind im ersten Ausstellungsraum. Ursprünglich war dies das Wohnzimmer der Papiermühlenbesitzer. Hier spielte sich das gesellschaftliche Leben ab. Von der einstigen Ausstattung ist heute lediglich das steinerne Renaissance-Portal aus dem 16. Jahrhundert übrig geblieben. Doch früher standen hier mit Sicherheit elegante Möbel und an den Wänden hingen Landschaftsgemälde oder Porträts. Von draußen drang das Rauschen des nahen Flusses herein. Die heutige Ausstellung behandelt die historischen Anfänge der Papierherstellung. Wenden wir uns dem Eingang zu und schauen uns dann die Gegenstände an, die rechts von der Eingangstür gezeigt werden. Wir finden dort die wichtigsten Schriftträger vor der Erfindung des Papiers: Tapa, Papyrus und Pergament, die aus verschiedenen Weltgegenden stammen. An der Wand hängen zwei Stücke Tapa aus Polynesien. Zu ihrer Herstellung wurde Bast, verschiedene Bäume und Sträucher verwendet. Dieses Material war in der Äquatorialzone verbreitet. Die eingeborene Bevölkerung verwendete es für Kleidung, Zierrat oder zum Malen und Schreiben. Werfen wir nun einen Blick in den Schaukasten rechts, in dem sich das zweite, früher äußerst verbreitete Schreibmaterial befindet, Papyrus. Neben den fertigen Bögen liegt der Rohstoff, aus dem sie hergestellt sind, das Papyrus Mark. Die alten Ägypter schnitten es in Streifen, legten diese kreuzweise übereinander, klopften und pressten sie, um den Bogen zu erhalten. Papyrus beförderte die kulturelle Entwicklung. Seine Bedeutung ist daran abzulesen, dass sich das Wort für Papier in vielen Sprachen, auch dem Deutschen, vom Papyrus herleitet. Ein weiterer Beschreibstoff war das Pergament. Im Unterschied zu Tappa und Papyrus wurden zu seiner Herstellung Kalbs-, Ziegen- oder Schafsfelle verwendet. Auf der Tierhaut, die über dem Schaukasten hängt, wird der Herstellungsprozess des Pergaments dargestellt. Er war langwierig und teuer. Deswegen kam Pergament in Europa vorwiegend in kirchlichen und fürstlichen Kanzleien zum Einsatz. Die Erfindung und Einführung des Papiers stellte eine Revolution dar. Gehen wir nun nach rechts und bleiben vor dem hinter dem Steinportal gezeigten schwarz-weißen Männerporträt stehen. Dies ist der Chinese Cai Lun, ein kaiserlicher Beamter. Nach chinesischer Überlieferung hat er im Jahre 105 unserer Zeitrechnung eine Methode der Papierherstellung erfunden. Als Rohstoff diente ihm eine Lösung aus zerkleinerten Fischernetzen, Hanfabfällen und Baumrinde. Die Technik der Herstellung erwies sich als außerordentlich einfach durch die Einführung einer sogenannten schwimmenden Schöpfform, deren Modell wir im Schaukasten unter Cai Luns Porträt zeigen. Die Form wurde auf die Wasseroberfläche gesetzt. Nachdem die vorbereitete Papiermasse auf dem Sieb verteilt war, wurde das Ganze aus dem Wasser genommen und getrocknet. Lange Zeit waren die Chinesen die einzigen Papierproduzenten. Erst nach Jahrhunderten wurde diese Kunst von den Arabern übernommen, die sie nach Europa brachten. Wenden wir uns jetzt nach rechts, zu den Exponaten vor den drei Fenstern. Machen wir dort die kleine Europakarte ausfindig. Sie veranschaulicht die Entwicklung der Papierherstellung auf unserem Kontinent. Man beachte, die erste Papierfabrik in Deutschland entstand um das Jahr 1390 in Nürnberg. Schauen wir anschließend nach rechts auf die Tafel mit dem großen Plan der italienischen Stadt Fabriano, die 200 Kilometer nördlich von Rom liegt. Sie ist ein bis heute bekanntes Zentrum der Papiermacherei. Papier wurde hier bereits im 13. Jahrhundert hergestellt. Zu erwähnen ist dabei, dass die italienischen Papiermacher alsbald viele Neuerungen einführten. So begannen sie als erste Drahtsiebe zu verwenden. Wir sehen diese im Schaukasten rechts. Sie ersetzten die bis dahin gebräuchlichen unregelmäßigen und wenig haltbaren Siebe aus Rohr- oder Grashalmen und ermöglichten so die Herstellung von Papier besserer Güte. Wenn wir die Siebe eingehend betrachten, erkennen wir die nächste italienische Innovation. Ein Geflecht aus feinerem Draht auf der Oberfläche des Siebes. Es hinterlässt auf dem Papier ein im Gegenlicht sichtbares Wasserzeichen, das von den Papiermühlen als Firmenzeichen benutzt wird. Überdies verwendeten die italienischen Papiermacher eine äußerst hilfreiche Maschine, deren Modell hinter uns steht. Drehen wir uns also um und schauen es uns an. Dies ist ein sogenanntes Stampfwerk, in dem der wichtigste europäische Rohstoff zur Papierherstellung, nämlich Lumpen, zu Brei zerstampft wurden. Gebrauchte Stoffe, zumeist aus Leinen und Hanf, wurden angefault in die Stampfe getan, eingeweicht und unter dem Lärm der Hämmer zu Fasermasse zerstampft. Angetrieben wurde die Stampfe durch ein Wasserrad. Mit dieser Lösung begann in der Papiermacherei die Ära der Papiermühlen, die sich binnen kurzem über den ganzen Kontinent verbreiteten. Drehen wir uns jetzt wieder um und werfen einen Blick auf den Inhalt der Schaukästen vor den Fenstern. Auffällige Exponate darin sind die Schafs- und Ziegenklauen. Was haben sie hier zu suchen? Früher kamen sie in jeder Papierfabrik zum Einsatz. Aus den gelatinehaltigen Häuten oder Klauen wurde durch Auskochen eine klebrige Flüssigkeit gewonnen, in die man die getrockneten Papierbögen tauchte. Der Klebstoff verfüllte die Zwischenräume der Papierfasern, sodass beim Schreiben die Tinte nicht zerfloss. Interessant ist, dass sowohl die tierischen Rohstoffe als auch die Lumpen aus der näheren und ferneren Umgebung von Reinerz kamen, und zwar durch besondere Händler. Im Schaukasten rechts neben den Klauen sehen wir auf einer farbigen Abbildung des 18. Jahrhunderts eine Frau, die einen Korb Lumpen auf dem Rücken trägt. Doch meistens waren es nicht Frauen, die die Lumpen zur Mühle brachten, sondern Männer, die Lumpensammler oder Hadernsammler genannt wurden. Frauen befassten sich in der Papiermacherei vor allem mit dem Sortieren der Lumpen und dem Abtrennen von Knoten oder Ösen. Mit der Zeit wurde Papier zum wichtigsten Beschreibstoff, sowie nach Erfindung der beweglichen Lettern durch Gutenberg auch zum Druckgrund. werfen wir einen Blick in die Schaukästen rechts. Darin liegen Kopien von Blättern aus einer Gutenberg-Bibel und dem ersten polnischen Druckerzeugnis, einem Almanach auf das Jahr 1474. Weiter rechts sehen wir Beispiele für andere Anwendungen des Papiers. Bemerkenswert sind die an der Wand hängenden großen Holzmatrizen für den Tapetendruck. Der papierene Wandschmuck wurde im 18. Jahrhundert äußerst beliebt. Die stetig steigende Nachfrage führte dazu, dass Papier bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein Luxuserzeugnis blieb. Gehen wir entlang der Schaukästen nach rechts, zur Vitrine mit dem Dokument, das die große Aufschrift »Edukt« trägt. Es ist zu erwähnen, dass der Mangel an Lumpen zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen Papiermachern zur Folge hatte. In den europäischen Gerichtschroniken des 18. und 19. Jahrhunderts finden sich viele Einträge über Lumpenklau. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, erteilten die Behörden den einzelnen Papierfabriken das Recht, Lumpen jeweils aus einem ganz bestimmten Gebiet zu beziehen, in das kein anderer Papiermacher seine Lumpensammler schicken durfte. Eine andere Lösung wandte der preußische König Friedrich II. An, indem er 1777 ein Edikt erließ mit dem Wortlaut »Das Hinfüro zum Besten der einländischen Papiermühlen weder Lumpen noch Papierspäne, Abschnitzel von Pergament und anderen Häuten, Schaffüße und andere zum Leimmachen erforderliche Materialien außer Landes geführt werden durften.« Das königliche Edikt ist im Schaukasten nachzulesen. Einen neuen Rohstoff zur Papierherstellung zu finden, der besser verfügbar wäre als Lumpen, wurde ein dringendes Bedürfnis. Dadurch kam es zu einer erneuten Umwälzung in der Geschichte des Papiers. Doch davon will ich Ihnen in Raum 4 erzählen. Bitte begeben Sie sich nun durch das steinerne Portal in den Nebenraum. Wir befinden uns im zweiten Ausstellungsraum. In der Blütezeit der Reinerzer Papiermühle war dies einer der Wohnräume der Besitzer. Heute erinnern noch einige Ausstattungselemente an diese Wohngeschichte der Mühle. Werfen wir einen Blick in den Schaukasten in der Mitte des Raumes. Darin werden Balken mit Polychromien gezeigt, die aus den Wohnräumen im über uns liegenden Stockwerk stammen. Dort sind bis heute eindrucksvolle Wand- und Deckenmalereien aus dem 17. und 18. Jahrhundert erhalten. Um sie zu sehen, können Sie selbstständig den zweiten Rundgang unter der Überschrift »Kunst und Geld« machen, der ebenfalls im Museumsvorraum beginnt. Dazu sind Sie nach Beendigung unseres gemeinsamen Spazierganges herzlich eingeladen. Ein weiteres Originalausstattungsstück dieses Raumes ist die hinter der Glastür zu sehende Toilette. Eine Einrichtung, die zur damaligen Zeit fast nur in Burgen und Schlössern anzutreffen war. Die Toilette hat die Form eines Erkers, ragt also über die Außenwand hinaus. Dies ist eine zweckmäßige Einrichtung. So viel aller Unrat direkt in den darunter fließenden Mühlbach. Eine moderne Zutat ist hingegen das im Erker vorhandene Toilettenpapier. Einst mussten die Benutzer diesen Luxus entbehren. Das erste Toilettenpapier kam erst Mitte des 19. Jahrhunderts in den Handel, und zwar in Form von einzelnen Bögen. Papierrollen kamen erst viel später auf. Doch nun zurück zur Geschichte des Papiers und den Exponaten dieses Raumes. Hier geht es um die Papierherstellung in Polen und in Schlesien. Gehen wir nun hinüber zu der Tür, durch die wir gekommen sind, und schauen wir auf die Tafeln links davon. In der Wandnische befindet sich das künstlerisch gestaltete Blatt eines Dokuments aus dem 17. Jahrhundert, das eine wichtige Nachricht enthält. Im Jahre des Herrn 1491 kam das Papiererhandwerk nach Polen. Damals wurde in dem heutigen Krakauer Stadtteil Prądniec-Czerwony die erste Papiermühle im Königreich Polen errichtet. Die Lage dieser ersten polnischen Papiermühle war wohl bedacht. Die damalige Hauptstadt Krakau ermöglichte den Absatz von Papier in beliebiger Menge. In rascher Folge entstanden in den umliegenden Dörfern weitere Papiermühlen. Deren Bögen mit den zugehörigen Wasserzeichen sehen wir auf der beleuchteten Ausstellungstafel. Das Papier aus Prontniec erkennen wir am Doppelkreuz. Dies war das Zeichen des Ordens vom Heiligen Geist, dem das Gelände der Papiermühle gehörte. Wenden wir uns nun nach links und werfen einen Blick auf die große Landkarte der polnischen Adelsrepublik an der Wand beim Fenster. Sie zeigt die Verbreitung der Papierfabriken vom Ende des 15. bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Die meisten entstanden in der Nähe der großen Städte. Neben Krakau waren dies Lemberg, Wilno, Posen oder auch Danzig. In Klein- und Großpolen sowie Pomerellen gab es viele Mühlen, während die unruhigen Weiten Ruteniens einen weißen Fleck darstellten. Auch Warschau hatte in dieser Hinsicht damals kaum Bedeutung. Dies änderte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die heutige Hauptstadt Polens unter dem letzten polnischen König Stanislaus August Poniatowski aufblühte. Der König ließ eine neue Papiermühle in den nahen Jeziorna anlegen, die sich als königlich bezeichnen durfte. Die Fabrik bestand noch bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. An der Wand auf der anderen Seite des Fensters sind Schöpfsiebe aus der Papierfabrik Jeziorna ausgestellt. Auf den weißen Blättern darunter sehen wir Wasserzeichen aus anderen Epochen. Unter ihnen ist sogar der polnische Wappenadler zu finden. Erwähnenswert ist, dass auf Papier aus Jeziorna die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791, die erste Verfassung Europas, festgehalten wurde. Auch die ersten polnischen Banknoten, die 1794 emittiert wurden, sind aus ihm hergestellt. Sie können die Originale in der Ausstellung »Polnisches Papiergeld« besichtigen. Gehen wir noch hinüber zu den letzten Exponaten in diesem Raum, die sich an der Wand links befinden. Die Ausstellung vermittelt in Kürze die Papierherstellung in Schlesien. Hierher gelangte sie eher als nach Krakau, denn die erste Papiermühle auf dem heutigen Gebiet Polens entstand vor 1409 in Breslau. Bald darauf nahmen Papiermühlen in Schweidnitz, Neiße und Ratibor den Betrieb auf. Schlesien gehörte damals zum Königreich Böhmen, das von den Habsburgern regiert wurde. Erst 1742 wurden Schlesien und das Glatzerland durch Preußen vereinnahmt. Papiermühlen beschränkten sich übrigens nicht auf die Herstellung von Schreibpapier. Links von den weißen Blättern mit den Wasserzeichen sehen wir die Kopie eines Bogens mit ungeschnittenen Spielkarten aus dem 16. Jahrhundert. Wir hören uns im Nebenraum wieder, hinter der Wand mit den Porträts des Reinerzer Papiermüller-Ehepaares und dem Reinerzer Wappen aus deutscher Zeit. In diesem kleinen Raum lernen wir die Geschichte der Reinerzer Papiermühle kennen. Die Ausstellung ist im rätselhaftesten Teil des Gebäudes eingerichtet, dessen frühere Funktion noch nicht abschließend geklärt ist. Man vermutet, dass sich hier eine Küche befand. Doch ein Geheimnis bleibt noch, weshalb uns hier Mauern umgeben und die Gewölbe so dick und solide sind. Eine Erklärung lautet, dass sie ein Gegengewicht für das riesige Wasserrad darstellen sollten, das einst an der Außenwand befestigt war. Wenden wir uns nun dem Eingang zu und betrachten die bunte Grafik rechts von der Tür, die die Mühlenbebauung zeigt. Sie erlaubt uns, die Entwicklung der Papiermühle über die Jahrhunderte nachzuvollziehen. Wie man sieht, besteht der ganze Komplex aus zwei Hauptgebäuden, der Mühle vorn und der daran angrenzenden Trocknung hinten. Das gemauerte Untergeschoss der Mühle, das zuallererst, nämlich schon im 16. Jahrhundert, errichtet wurde, ist grün dargestellt. Es überstand das katastrophale Hochwasser zu Beginn des folgenden Jahrhunderts. Der Wiederaufbau umfasste das Obergeschoss der Mühle und das steile, schindelgedeckte Dach. Weitere Investitionen wurden im 18. Jahrhundert vorgenommen. Zuerst verzierte man die Mühle durch einen beeindruckenden Barockgiebel, der in der Grafik blau dargestellt ist, Und etwas später errichtete man die große Trocknung in Holzkonstruktion, hier violett dargestellt. In dieser Form hat sich die Papiermühle bis heute erhalten. Der größte Teil des technischen Prozesses der Papierherstellung fand in der Mühle statt. Hier wurden die Lumpen zur Fasermasse zerkleinert. In der Trocknung trockneten die Papierbögen, aufgehängt an Klammerhaken, wie sie sich in den beiden ersten Ausstellungsräumen unter der Decke befinden. Nach einigen Tagen war das Papier bereit zur Endbearbeitung und zum Versand. Die Kunden konnten es am markanten Wasserzeichen erkennen. Wir sehen einige seiner Versionen aus verschiedenen Jahren in der Nische rechts. Sie zeigen den preußischen Adler und den deutschen Ortsnamen, Reinerz. Am häufigsten vertreten ist jedoch die Darstellung des heiligen Petrus mit Schlüssel, die sich auch auf dem Papier findet, das heutzutage in unserem Museum geschöpft wird. Über der beleuchteten Tafel sehen wir ein originales Schöpfsieb der Reinerzer Papiermühle aus der Zeit um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Blicken wir nun zum Schaukasten rechts. Dort sehen wir den ältesten, auf 1737 datierten, Plan von Reinerz mit der bezeichneten Papiermühle. Dies ist die erste Ansicht der Reinerzer Papiermühle. Rechts von der Karte sehen wir das Wappen der Familie Kretschmer, verliehen von Rudolf II. Von Habsburg im Jahre 1607. Wie gesagt, die Kretschmer waren die erste Reinerzer Papiermüller-Familie. Ihnen folgte die Familie Heller-Ossendorf und Anfang des 19. Jahrhunderts dann die Familie Wier. Andenken der Letzteren werden auf den beiden letzten Schautafeln rechts gezeigt. Die Familie Wier hatte mit Umwälzungen in der Papierherstellung infolge der Mechanisierung zu kämpfen. Die Tradition des Papierschöpfens hielten sie zwar bis ins 20. Jahrhundert hoch, doch in der Zeit zwischen den Weltkriegen vermochten sie nicht mehr mit den Großunternehmen zu konkurrieren. Der letzte Eigentümer der Reinerzer Papiermühle, der auf dem Schwarz-Weiß-Foto zu sehende Karl II. Wir, verkaufte sie an die Stadt, damit ein Museum eingerichtet werden könnte. Doch er erlebte dies nicht mehr und starb 1941. Das Museum öffnete erst 1968 seine Pforten und 3 Jahre später nahm man hier wieder das Papierschöpfen auf. Gehen wir nun hinüber in den nächsten Raum. Der Raum, den wir soeben betreten haben, liegt direkt über dem Schöpfraum. In alten Zeiten wurde er wahrscheinlich zum Sortieren und Zerreißen der Lumpen genutzt. Heute erfahren wir hier etwas über die Industrialisierung des Papiermacherhandwerks. Bleiben wir vor dem großen Maschinenmodell in der Mitte des Raumes stehen. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert suchte man in Europa sowohl nach neuen Rohstoffen zur Papierherstellung als auch nach einer Möglichkeit, den Herstellungsprozess zu beschleunigen. Zuerst wurde das zweite Problem gelöst, und zwar durch den Franzosen Louis-Nicolas Robert, der im Jahre 1798 die erste Papiermaschine erfand. Es ist deren Modell, das wir vor uns haben. Während von Hand nur Bögen in Größe des Siebes gewonnen werden konnten, ließ sich mit Roberts Maschine eine Papierbahn von theoretisch unbegrenzter Länge herstellen. Der Nutzen war offensichtlich. Anfangs war die mit einer Kurbel betriebene Maschine kaum ergiebiger als die Handarbeit. Erst nachdem die Einrichtung durch Engländer vervollkommnet worden war, beschleunigte sich die Papierherstellung beträchtlich. Man vergleiche, an einem 14-stündigen Arbeitstag erzeugte ein Schöpfer ungefähr 3000 Bögen mit einer Geschwindigkeit von 4 Blatt pro Minute. Heutzutage stellen die modernsten Papiermaschinen die Papierbahn mit einer Geschwindigkeit von beinahe 2 Kilometer pro Minute her. Es gibt hier noch etwas Interessantes zu sehen, das mit der maschinellen Papierherstellung zu tun hat. Die großen Metallwalzen links von der Eingangstür, in der Fachsprache Égoutteur genannt. Mittels der figürlichen Erhöhungen und Vertiefungen auf ihrer Oberfläche werden Wasserzeichen in die noch feuchte Papierbahn eingebracht. Gehen wir nun hinüber zu dem Schaukasten mit den Baumstämmen und schauen uns an, wie man im 19. Jahrhundert dem Mangel von Lumpen zur Papierherstellung begegnete. Einen Wink gaben den Papiermachern interessanterweise die Wespen. Man bemerkte, dass die Wände ihrer aus Pflanzen gebauten Nester eine Oberfläche haben, die dem Papier ähnelt. Betrachten Sie bitte das Wespennest im Schaukasten. Es ist der Prototyp des pflanzlichen Papiers. Einer der ersten pflanzlichen Rohstoffe in der europäischen Papierproduktion war Stroh, das wir links im Schaukasten sehen. Doch es war schwer zu transportieren und nicht sehr ergiebig. Zudem war das daraus gewonnene Papier von minderer Qualität. Mit der Zeit richtete man daher das Augenmerk auf Holz. Ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Herstellung von Papier aus sogenanntem Holzschliff. Zwei Arten davon werden in der Mitte des Schaukastens gezeigt. Er wurde durch mechanisches Zerschleifen des Holzes gewonnen. Nachteile des Holzschliffpapiers waren unter anderem dessen Brüchigkeit und das Vergilben. Doch Wissenschaftler lösten auch dieses Problem. Werfen wir einen Blick in den nächsten Schaukasten rechts. In den ersten drei Glasbehältern sehen wir Holzschnitzel und Zellstoff. Es ist nämlich viel vorteilhafter, statt des Zerschleifens, die Holzstücke chemisch zu bearbeiten, um so den reinen Zellstoff zu erhalten. Er ist heute allgemein gebräuchlich, um Schreib- und Druckpapier zu erzeugen. Heutzutage ist Zellulose der wichtigste Rohstoff zur Papierherstellung. Aus ökologischen Gründen hat auch die Verwendung von Makulatur, also Altpapier, große Bedeutung. Man geht davon aus, dass die Fasern 7-mal genutzt werden können. In Polen stammt ungefähr die Hälfte des erzeugten Papiers aus Makulatur. Außerdem wird Papier aus Leinen und Baumwolle hergestellt. Auf Baumwollpapier, das weitaus haltbarer ist als herkömmliches Holzpapier, werden die meisten Banknoten gedruckt, auch polnisches Zloty und der Euro. Wenden wir uns nun den Exponaten auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes vor den Fenstern zu. Dies ist eine der größten europäischen Sammlungen von Geräten zur Prüfung der Papierqualität. Damit wurde zum Beispiel Reißfestigkeit, Dicke und Grammatur bestimmt. Heutzutage sind die meisten dieser Apparate durch elektronische Geräte verdrängt. Auf dem Bildschirm über der Ausgangstür wird in einem Film gezeigt, wie der Dickenmesser, die Quadrantenwaage und das Gerät zur Untersuchung der Biegefestigkeit funktionieren. Auch die Zellulose- und Papierproduktion werden dort präsentiert. Viel Vergnügen beim Anschauen des Films und beim Betrachten der Schautafeln über die Geschichte der polnischen Papierindustrie. Gegenwärtig werden in Polen jährlich fast 5 Millionen Tonnen verschiedener Papiersorten erzeugt. Das entspricht ungefähr 1,5% der Weltproduktion. Anschließend begeben Sie sich bitte in den nächsten Raum. Wir sind jetzt im fünften Ausstellungsraum. Die Treppe, die Sie in der Mitte sehen, führt zum Schöpfraum. Doch bevor wir uns dorthin begeben, lassen Sie uns hier die Ausstellung über Papierverarbeitung und die heutige Papiernutzung betrachten. Treten wir hinter die Treppe und bleiben wir vor der großen schwarzen Maschine stehen. Seit seiner Erfindung vor 2000 Jahren hat das Papier allerlei Anwendungen gefunden. Einige davon sind bis heute verbreitet, andere sind in Vergessenheit geraten und durch modernere Lösungen ersetzt. Diesen Wandel veranschaulicht die Maschine, vor der wir stehen. Es ist eine fast 100 Jahre alte Kuvertiermaschine. Mit ihr lassen sich schnell Kuverts aus einzelnen Blättern falten und kleben. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren diese Maschinen höchst gefragt. Millionen Menschen benutzten sie täglich für ihre Privatkorrespondenz. Doch mit der Verbreitung von Telefon und Internet geht dieser Gebrauch allmählich verloren. Im Schaukasten gegenüber der Treppe zum Schöpfraum sehen wir Walzen zum Liniieren von Schulheften von vor beinahe 100 Jahren. Heute werden die Linien auf Heftpapier von modernen Geräten aufgebracht, während unsere Urgroßeltern in von Hand liniierten Heften schreiben lernten. Im 21. Jahrhundert wird immer weniger Schreib- und Druckpapier verwendet. Dafür steigt die Produktion von Verpackungs- und Hygienepapier an, die heute fast 80% der Weltproduktion ausmachen. Aus ökologischen Gründen werden auch Spielzeug und Spiele aus Papier geschätzt. Einen großen Papierbedarf haben Künstler, wovon man sich bei den zahlreichen Ausstellungen in unserem Museum überzeugen kann. Zum Schluss soll ein besonderes Papiererzeugnis erwähnt werden, das nur hier in Bad Reinerz entsteht. Kehren wir zu der Tür zurück, durch die wir gekommen sind, und gehen dann zum Schaukasten am Fenster, über dem das Elefantenbild hängt. Dort sehen wir sogenanntes Elefantenpapier. Es wird hier im Museum in Zusammenarbeit mit dem Zoologischen Garten Breslau hergestellt. Der Zoo liefert den Rohstoff dazu in Form von Elefantenkot. Das Tier frisst große Mengen Stroh und Zweige, verdaut sie jedoch nicht vollständig, sondern weicht sie stark auf und wirkt dabei wie eine biologische Zellulosefabrik. Elefantenpapier ist das beliebteste Andenken unserer Museumsbesucher. Auch Sie sind herzlich eingeladen, es zu erwerben. Es ist das einzige seiner Art. Bitte nehmen Sie nun die Treppe ins untere Stockwerk. Willkommen im Schöpfraum. Er ist die letzte Station unserer Audioführung. Treten wir an die Brüstung, die uns von der darunterliegenden Produktionshalle trennt. Hier wird seit über 450 Jahren Papier im traditionellen Verfahren hergestellt. Auch Werkstätten finden hier statt, bei denen die Besucher selbst einen Bogen anfertigen können. Wie Sie bereits wissen, wurde die Fasermasse in der Anfangszeit der Mühle aus zerkleinerten Lumpen gewonnen. Heute dient Zellulose als Rohstoff, deren weiße Bögen wir links gestapelt sehen bei dem großen grauen Gerät. Dies ist ein sogenannter Holländer, in dem die Zellulose zur Papiermasse zermahlen wird. Die fertige Masse besteht neben Zellulosefasern noch aus Wasser, Leim, Füllstoff und gelegentlich auch Farbstoff. Die fertige Masse wird in die Schöpfbütte gegossen und verdünnt. Zwei Demonstrationsbütten befinden sich direkt hinter der Brüstung. Der Schöpfer taucht die Schöpfform in die Bütte und nimmt Papiermasse auf das Sieb. Das Wasser läuft ab und auf dem Sieb entsteht das frisch geformte Papier. Es ist sehr empfindlich und kann nicht mit den Händen abgenommen werden. Die Form wird umgedreht, das Papier vorsichtig auf Filzstoff gelegt und mit einer weiteren Filzlage abgedeckt. Bei diesem Arbeitsschritt muss darauf geachtet werden, dass kein Wassertropfen auf das Papier fällt, denn das könnte eine bleibende Spur hinterlassen, die sogenannte Träne des Schöpfers, die als ein Mangel des Papiers gilt. Der Schöpfer setzt die Arbeit fort, bis ein Stapel von 90 bis 120 Bogen entstanden ist. Dieser kommt dann in die Presse, um das Wasser herauszupressen. Dank der Trennfilze kleben die Bögen nicht zusammen. Früher wurden zum Herauspressen des Wassers hölzerne Schraubpressen benutzt. Wir sehen sie rechts neben der Bütte. Die heute verwendete graue gusseiserne Hydraulikpresse steht weiter hinten im Raum. Den Abschluss des Schöpfvorganges bildet das Hinüberbringen der Bögen in die Trocknung, wo sie 1 bis 3 Tage trocknen. Aus dem fertigen Papier werden einzigartige Papeteriewaren, Notizbücher und andere Andenken hergestellt. Sie sind im Museumsladen erhältlich. An dieser Stelle ist unser gemeinsamer Rundgang zu Ende. Dort wird Ihnen das Museumspersonal den Weg zur zweiten Ausstellung Kunst und Geld zeigen, die Sie selbstständig besichtigen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.